Wir haben nie gesagt, es geht um Feel Good Fluff. Wir haben nie gesagt, umso mehr du machst, umso besser ist es, sondern es ist wichtig, etwas zu tun, das bei den Mitarbeitenden ankommt, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und nicht, dass ich sage, ich schätze dich wert, aber ich zeig's dir nicht.
Geht so, passt schon, oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Wir könnten jammern.
Ja, tun wir aber nicht.
Uns interessiert etwas anderes. Wohin brechen wir gemeinsam miteinander auf?
Also hört rein, redet mit, gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind Michael Mayer, Wirtschaftsprofessor und Karriereforscher an der Wirtschaftsuni Wien.
Und Karin Bauer, sie hat den kritischen Karrierejournalismus in Österreich erfunden und jahrelang geprägt.
Wir wollen heute aus einem großen Datenberg der Stimmen von Millionen Arbeitnehmerinnen profitieren und daraus sehen, was richtet schlechte Führung wirklich an. Was wissen wir aus sauberen Daten, nicht aus Annahmen, nicht aus Meinungen oder Zuschreibungen heraus über die Wünsche der jungen Generationen? Wann sind die mutmaßlich weniger leistungswilligen und leistungsbereiten Jungen bereit, sich reinzuknien, oder sind sie das eh nicht mehr so? Zu Gast bei uns heute Jörg Spreitzer, Partner und Managing Director von Great Place to Work in Österreich. Super Jörg, dass du da bist. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Willkommen.
Ihr habt eine enorm große mediale Präsenz mit den Rankings zu den besten Arbeitgeberinnen. Und ich sage jetzt aus meiner Erfahrung, ich muss den Tag suchen, wo ihr nicht auf Social Media präsent seid. Beginnen wir doch mal mit eurer Arbeit, Jörg. Was macht Great Place to Work genau? Wie kommt ihr zu diesen Millionen von Daten?
Danke mal fürs Kompliment, anscheinend wird was richtig zu machen. Ich werde es weitergeben an unser Team.
Gut.
Was machen wir? Great Place to Work ist der größte Anbieter von Mitarbeitendenbefragungen der Welt. Wir befragen im Jahr so circa 20 Millionen Menschen in circa 180, mittlerweile sind es 180 Ländern. Das in über 90 Sprachen, und das ist ein standardisierter Prozess, der auf der ganzen Welt gleich ist. Also alle diese 60 Fragen, die den Mitarbeitenden gestellt werden, die Unternehmer beauftragen uns dafür, sind überall gleich, und deswegen haben wir so eine hohe Vergleichbarkeit und deswegen ist auch diese Befragung sehr, sehr neutral. Und die Unternehmer bekommen nicht unser Feedback oder ein externes Feedback, sondern das Feedback der Mitarbeitenden, und daran werden sie ausgezeichnet. Das heißt, es zeichnet jetzt nicht irgendjemand aus, eine Jury oder ein vermeintlich unabhängiger Mensch, sondern es zeichnen die Unternehmer die Mitarbeitenden aus. Wir sind die Trägerplattform dafür, wir sind das System, das dann ermöglicht, die Daten auch zu analysieren und daraus einen noch besseren Arbeitsplatz zu machen. Wir sagen immer, wer mit uns zusammenarbeitet, wer mit Great Place to Work arbeitet, ist schon mal gut. Und ob sie dann great sind, lässt sich herausfinden durch die Befragung. Und dann das von dir angesprochene, dass wir so viel medial präsent sind und auch einmal im Jahr eine riesen Awardshow haben, das sind dann die 50 Besten in Österreich. Das machen wir auf der ganzen Welt. Also es gibt dann die 100 Besten weltweit auch, die sind dann die Fortune 100. Da kann man in verschiedenen Stufen seine Zertifizierungen erhöhen und verbessern.
Und es kann nicht der HR-Chef oder die Chefin daherkommen und sagen, gib bitte, formuliert mal die Frage so, ich brauche halt gerade einen Erfolg.
Es gibt Zusatzfragen, die man stellen kann. Also die 60 Fragen sind mandatory, also verpflichtend für das Certified, dass man das bekommt. Die sind auch nicht einmal ein Beistrich oder irgendwas veränderbar. Aber ich kann natürlich im Unternehmen eigene Fragestellungen dazu tun. Es gibt Homeoffice-Fragen, es gibt Agilitätsfragen, es gibt 100 verschiedene Fragen noch. Aber jetzt, um den Zweck zu erfüllen, ich brauche einen Erfolg, den muss man sich verdienen, indem die Mitarbeitenden dann gut antworten.
Okay. Darf ich da mal, weil es mich sehr interessiert, was sind diese Kern 60 Fragen, welche Dimensionen messen die?
Ja.
Ist es nur MitarbeiterInnen-Zufriedenheit oder ist es Zufriedenheit in unterschiedlichen Dimensionen, nehme ich an? Was steht da so im Kern?
Vielleicht gleich zu Beginn, also es sind keine Fragen, es sind positiv formulierte Statements oder Endzustände. Was einen sehr positiven Effekt auch auf die Befragung hat. Das heißt, Wir dürfen mit Fug und Recht behaupten, nach der Befragung haben die Befragten einen positiveren Zustand zum Unternehmen. Das ist oft ganz wichtig für die Beauftragung. Bei uns wird der Trust-Index erhoben, also der Vertrauensindex. Vertrauen ist seit ewig gleich definiert, ein psychologischer Effekt, der sich auch nicht ändert. Und da gibt es Respekt, Glaubwürdigkeit und Fairness als die drei großen Komponenten. Und dann gibt es Stolz und Teamgeist. Und unter diesen fünf Komponenten oder Bereichen werden quasi diese 60 Fragen gestellt. Und dann kann man die aber auch noch eigenständig clustern und noch andere Themen herausfiltern. Das ist das modernste Befragungstool mit zwei, drei anderen, die sich am Markt befinden. Das kann so ziemlich alles, also viel mehr, als man meistens braucht.
Wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, weil ich dich gefragt habe, aus diesem Riesenfeld, dem du in Österreich vorstehst, was nehmen wir denn raus für unseren Podcast? Und da hast du mir einen Satz gesagt, aber noch nicht gesagt, was dahinter steht. Ich zitiere ihn jetzt. HR rettet Leben, also Human Resources rettet Leben. Bitte, was soll denn das heißen?
Genau. Also meine Meinung ist, dass HR total unterschätzt wird im Bereich von Führung, Strategiearbeit und Geschäftsleitungstätigkeiten. Ich nenne es jetzt mal Geschäftsleitungstätigkeiten, also Führungstätigkeiten. Warum? HR ist ein Bereich, der originär zum Einstellen für Austritte, Kündigungen und Reorganisationen hergenommen wird. Das heißt, sehr, sehr oft wird das als Dienstleistung gesehen und damit verbunden auch als interner Kostenfaktor. Und es wird mittlerweile schon in vielen Betrieben anders gesehen, aber in doch noch einer großen Anzahl an Betrieben noch immer so. Ja, das macht eine Assistentin mit, wenn es ein kleiner Betrieb ist. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, das macht eh der Chef. Wir haben da jetzt nicht diese Budgets dahinter. Und deswegen gehe ich ganz, ganz stark nach außen, diese Personen zu stärken. Das sind hauptsächlich Frauen, das ist ein sehr weiblich dominiertes Berufsfeld, dass die auch das Selbstbewusstsein haben, sich selbst in diese Führungsriegen hinein zu reklamieren und ihre Kraft, nämlich die Kraft des HR, also des Human Resource Managements, auch darstellen, nämlich sich zu trauen. Und da muss man ein bisschen provokant sein, weil es ist einfach so, hier geht es um Menschen. Und gerade jetzt in einer technologischen Zeit, die immer stärker von AI und anderen Thematiken geprägt wird, dürfen wir halt auf die Menschen nicht so ganz vergessen.
Und nicht immer nur sagen, es geht um die Menschen, genau. Sondern Vertrauen entsteht ja aus Handlungen. Ne?
Nicht absolut. Aus Worten, und Vertrauen geht zwischen Menschen. Ich kann jetzt einem Computersystem vielleicht irgendwie vertrauen, aber dem ist das relativ egal.
Aber es geht offensichtlich auch um die Machtposition der für Personal zuständigen Menschen innerhalb von Unternehmen. Das war ja früher mal anders. Also du sprichst jetzt an, dieses HR als Business Partner, also das heißt eigentlich ausgelagert und die sollen irgendwelche Dienstleistungen erbringen und werden dafür bezahlt durch interne Verrechnungspreise. Wenn ich mich zurückerinnere in den 1970er-Jahren, also wir haben ja festgestellt, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, da war der Personalchef von Philips, der gehörte zu den, weiß ich nicht, 10, 20 mächtigsten Menschen in Österreich. Ja. Das war, also damals hatte HR ein anderes Gewicht in Organisationen. Das ist eine Intention, das wieder aufzuwerten. Das heißt, die HR-Verantwortlichen nicht an den Rand der Hierarchie hinzustellen, irgendwo als eine Stabsstelle oder als einen externen Partner, sondern wieder hereinzuholen in die wirklich wichtigen strategischen und Führungsentscheidungen?
Ich würde es genau so nennen, wie jetzt am Schluss, also jetzt gar nicht über Macht, das ist ein Begriff, den wir jetzt in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht so verwenden würden, sondern wirklich, dass diese Führungsqualität, diese strategische Komponente des HR, dieses an die Menschen zu denken, um dann Performance im Unternehmen zu erzeugen. Da geht es nicht um einen Soft-Faktor, das möchte ich gleich von Anfang an betonen. Wir sind jetzt keine Firma, wo man lernt, die Mitarbeiter zu streicheln, sondern es geht um beinharte Performance, um wirtschaftliche Kompetenz. Und da wird momentan HR nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das früher, wenn ich jetzt den Personalchef von Philips hernehme, ob der jetzt seine Macht dafür verwendet hat, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu stärken oder einfach am Arbeitsmarkt gewisse Thematiken zu spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Aus momentaner Sicht ist Technologie, Mensch, Performance, Wertschätzung Hand in Hand zu sehen. Und darauf kommt es mir an und dort muss dieses Selbstbewusstsein der HR-Mitarbeitenden, Frauen hauptsächlich, gestärkt werden, dass sie gegenüber den C-Level-Managern auch gut auftreten können. Da benötigt es Informationen, die wir haben. Die können wir denen zur Verfügung stellen. Da benötigt es KPI-basierte Systeme. Das hat nichts nur mit Streicheln zu tun. Noch einmal bitte.
Geht es auch um anschlussfähige Sprache im Business von HR-Seiten aus? Die Menschen im Eckbüro müssen verstehen, was ihnen das nützt, was ihnen das dient. Ich formuliere das sehr bös. Ich muss dem C-Level sagen können, das ist für euch bonusrelevant, was ich tue. Es hat vielleicht weniger sozusagen Impact, wenn ich sage, ja, also der Belegschaft geht es ziemlich gut.
Ja. Ich will jetzt nicht allen Vorständen unterstellen, dass sie nur auf ihren Bonus arbeiten, sondern ich unterstelle ihnen eher, dass sie schon daran denken, die Unternehmen ordentlich zu führen. Genau dort geht es aber hin. Also die moderne Führungskraft ist eine, die glasklar kommunizieren kann, die eine Clarity hineinbringt in den Purpose. Das heißt, übersetzt, wenn ich jetzt nicht aus der HR oder aus der Unternehmensführung komme, ich habe Zieldefinitionen für Unternehmen, ich habe Unternehmenswerte, die ich kommunizieren muss, die müssen aber auch klar und authentisch kommuniziert werden. Ich habe gar nichts davon, wenn ich als Führungskraft irgendetwas verspreche und der Mitarbeitende dann nach ein, zwei Monaten draufkommt, das stimmt ja alles nicht, danke für die großen Versprechen, dann werden vor allem jetzt junge Generationen auch ganz schnell wieder weg sein. Das heißt, diese Klarheit in der Kommunikation, das ist jetzt ein Anspruch, den moderne Führungskräfte haben müssen. Das ist jetzt keine Frage mehr. Und ob sie dann in Richtung ihrer eigenen Bonifikationen arbeiten oder irgendwelche anderen Systeme haben in ihrem Wertesystem, ist jetzt ein bisschen unternehmensabhängig. Was aber eindeutig ist, ist, sie verstehen alle, die guten und die modernen Führungskräfte, dass Wertschätzung und Performance, wirtschaftliche Performance Hand in Hand geht.
Ihr habt da auch Daten dazu. Ich habe einmal einen Chart gesehen bei dir. Du hältst ja extrem viele Vorträge. Ich glaube, das war S&P 500 oder Fortune. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Benchmark da du hergezeigt hast mit einer relativ dramatischen Outperformance, oder?
Ja, also es gibt sehr, sehr harte Zahlen. Wir messen das seit Jahrzehnten, also seit über 2 Jahrzehnten. Und dann nehmen wir immer her den Aktienindex der Amerikaner und die Fortune 100 Liste, die besten 100 Unternehmen in Amerika. Und da ist der ROI, der Return on Investment, also eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Kennzahl, 3,5-mal so hoch im Schnitt über 2 Jahrzehnte. Das ist jetzt nicht irgendwas.
Wenn ich ein Great Place to Work bin.
Wenn man ein Great Place to Work ist. Okay. Also Fortune 100, Great Place to Work, Best Workplace heißt das dann. Mhm. Das sind wirklich die 100 Besten gegen den eh schon auch guten Aktienindex, den Russell 1000. Das ist schon etwas. Das ist der Kapitalmarkt. Das ist jetzt keine HR-Ideologie oder irgendeine Mitarbeitermessung, sondern das ist der Kapitalmarkt. Der ist nicht beeinflussbar, sondern da geht es richtig um Geld.
Nachdem ihr da sehr viele Längsschnittdaten habt, so offensichtlich, könnte man das ja auch überprüfen, ob das also gutes HRM, gutes Personalmanagement, eine gute Kultur, gute Führung die Unternehmen erfolgreicher macht oder ob es so ist, dass wenn man finanziell erfolgreicher ist, man sich ganz einfach bessere Führung leisten kann. Es könnte ja auch umgekehrt sein, die Kausalität. Ja. Seid ihr euch da sicher, dass das in die Richtung geht?
Ja, also ich glaube, wenn ein Unternehmen sehr erfolgreich ist, dann hat es in den fast immer eine gute HR-Abteilung. Und ob es dann, wenn es noch erfolgreicher ist, eine noch bessere HR-Abteilung braucht, stelle ich jetzt in Frage. Wir haben in Österreich top ausgebildete HR-Menschen. Wir haben ein ganz, ganz hohes Bildungsniveau auch dort. Auch im internationalen Vergleich sind wir hier ganz gut aufgestellt. Also da brauchen wir uns nicht genieren. Ich glaube nicht, dass es korreliert, dass das eine immer besser werden muss, wenn das andere besser wird, sondern grundsätzlich ist einfach die Unternehmensführung aufgerufen, die Werte zu leben. HR gibt das vor. HR ist die strategische Komponente. HR kann jetzt mit Messungen, die wir durchführen und die wir dann zuerst mal an die HR-Mitarbeitenden kommunizieren, weil dort ist einfach unser Auftraggeber operativ. Die übersetzen das dann für ihre Führungskräfte, was das bedeutet. Oft wissen die ja jetzt nicht, warum sind da Mitarbeitende unzufrieden, haben vielleicht ein ganz anderes Eigenverständnis. Und dann ist es schon die Aufgabe, entweder der darüberliegenden Führungskraft gemeinsam mit HR zu definieren, was das denn heißt. Das muss jetzt nicht immer, du bist schlecht sein, sondern einfach zu sagen, hier haben wir ein Thema mit deiner Belegschaft in diesem Bereich. In einem anderen Bereich, der ähnlich aufgestellt ist, gibt es da viel bessere Werte. Schauen wir mal dorthin, so Quick Wins zu sehen. Das sind oft ganz einfache Mechanismen, die hier angewendet werden.
Du sagst, wir haben in Österreich ein gutes HRM. Was mich da jetzt interessieren würde, ist, wie viele Unternehmen habt ihr in Österreich in etwa dabei? Und gut ist immer, also wie schaut das in Österreich aus im Vergleich zu anderen Staaten? Gibt es hier irgendwie so ein Muster unseres Schnitzellandes, das uns irgendwie auszeichnet? Oder sind wir eh so wie die Deutschen und die Schweizer?
Ja, also wir vermeiden es absichtlich, Ländervergleiche zu machen, weil wir ja immer nur einen Teil der Unternehmen auch wirklich befragen. Wir geben auch keine Anzahl bekannt, keine genaue. Man kann auf unserer Homepage nachschauen, wie viele im Moment gerade zertifiziert sind. Ich müsste ungefähr, wenn es 350 sein.
Verschiedenster Größenordnung.
Verschiedenster Größenordnung. Wir teilen das in 5 Größenordnungen ein, in denen wir dann auch auszeichnen. Von XS bis XL, ganz klassisch. genau. Und es gibt schon ein paar Kennzahlen natürlich, die wir erheben. Eine ist ganz besonders auffällig gewesen in der letzten European Workforce Study. Das war die, dass die österreichischen Führungskräfte eine sehr starke Eigenwahrnehmung haben, dass sie wahnsinnig gut sind, das aber nicht unbedingt 1:1 in den Ergebnissen der Mitarbeitenden gespiegelt wurde. Und da sind wir, das ist die einzige Kennzahl, die ich auch wirklich sage, weil sie so prägnant ist, da sind wir eins der Schlusslichter in Europa. Aber in ganz vielen anderen Bereichen sind wir ganz, ganz top, um das gleich auch wieder zu korrigieren, in den Wesentlichen. Aber die Eigen- versus Fremdwahrnehmung, das ist schon ein Thema, wo man arbeiten kann. Kann man sagen, der Österreicher ist ja selbstbewusst, wäre jetzt die positive Darstellung.
Warum wundert mich das genau. nicht?
Ja, der kleine Gap von Selbst- und Fremdbild zieht sich durch verschiedenste Bereiche.
Aber das kann man aufzeigen. Und dann gibt es eine hohe Bereitschaft, hier zu kooperieren und da auch Veränderungen
herbeizuführen. Aber Jörg, wollen es die Firmenlenkerinnen und Lenker jetzt wirklich wissen? Wir haben raue Zeiten, wir stehen unter Druck, auch wenn kürzlich wie von IHS uns ein halbwegs passables Wachstum von knapp 1 Prozentpunkt, glaube ich, 0,9 Prozentpunkte in Aussicht gestellt haben für das laufende Jahr. Wollen Sie jetzt wirklich wissen, wo KI fortschreitet, wo Assistenzen gar nicht mehr gepoolt, sondern gestrichen werden, wo Manager sich um ihre Positionen sorgen müssen, wenn man sie nicht mehr benötigt, jetzt schon nicht? Wollen jetzt Firmen wirklich wissen, wie es den Leuten geht? Habt ihr jetzt eine wahnsinnige Hochkonjunktur?
Nein. Wir haben ein sehr stabiles Geschäft in Österreich. In anderen Ländern wachsen wir extrem, vor allem in Asien, US, Süd- und Lateinamerika gibt es einen ganz großen Boom. In Europa ist es stabil über Jahre und auch die jetzige Situation bringt jetzt nicht massive Veränderungen. Also es gibt natürlich Tendenzen.
Aber gerade jetzt sollte man fragen, oder?
Genau, das ist auch eine unserer Aussagen und deswegen ist jetzt auch die globale Ausrichtung, dass wir den Great Place to Work Effekt ganz, ganz in den Vordergrund stellen, der wirklich zeigt, messbar macht, wie relevant die Themen Mitarbeitendenbefragungen für die Performance, für die wirtschaftliche Performance sind. Mhm. Und da gehen wir jetzt ganz stark hinein, auch in der Veränderung der Fragen, im Zusatzangebot mit Fragestellungen, im Quick-Check mit Performance-Checks. Natürlich kommen jetzt AI-Fragen dazu, das ist ja logisch, auch wenn sie jetzt mit dem Vertrauensindex per se nichts zu tun haben, mit dem psychologischen. Aber AI bringt eine Riesenkomponente an Angst in unsere Welt. Nicht nur Vorteile, die ich sehr wohl auch ganz massiv sehe, aber auch natürlich Ängste. Und wir reden ja hier mit Menschen und befragen die, und die werden natürlich jetzt abgefragt. Das heißt, es gibt eigene Module, die wir jetzt gebaut haben, die auch den Unternehmen dabei helfen zu sehen, wie das Vertrauen ins Unternehmen ist, was KI oder AI betrifft. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Viele Unternehmen sehen ja ganz stark AI oder KI nur als technologische Komponente. Wir sagen, bitte vergesst nicht auf die menschliche Komponente, weil es hilft überhaupt nichts, wenn ich Technologie umsetze und keiner zieht mit. Oder die Leute haben sogar Angst davor und ziehen sich zurück, kündigen innerlich, wechseln vielleicht. Also da passiert gerade wahnsinnig viel. Viele springen auf den Zug auf und sagen, gerade jetzt möchte ich das wissen. Andere sind ein bisschen reservierter, haben zum Beispiel aufgrund der Konjunktur Daten oder generell aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, gibt ja mehrere, vielleicht jetzt ein kleines Down, müssen Leute gehen lassen. Da ist es oft eine große Skepsis, dass man in dem Moment befragt, wie geht's euch denn? Wir antworten da immer sehr, sehr banal, da geht es jetzt gar nicht mehr um das Certified, das jetzt ausgezeichnet wird, sondern da geht es darum, wie schaffe ich es, die Richtigen zu behalten, wie schaffe ich es auch zu kommunizieren. Befragung kann, ist ja ein Kommunikationsinstrument, man vergisst das immer wieder, es ist ja nicht eine Einbahnstraße, ich kriege Antworten, sondern ich kann ja allein mit der Fragestellung auch schon etwas kommunizieren. Seid sicher, wir kümmern uns um euch, wir befragen euch, machen wir den Weg gemeinsam. Also es gibt so viele Komponenten, die sehr spannend sind, das muss man auch ein bisschen durchdringen. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt kein Einbruch zu sehen, aber ja, jetzt auch keine Konjunktur.
Das ist ja noch einmal zurück in die Zeit vor AI und die uns natürlich allesamt in einer besonderen Art und Weise Angst macht oder Hoffnung oder was auch immer. Aber wenn immer ich MitarbeiterInnen befrage, habe ich ja früher, und ich unterrichte es im Hörsaal, nehmen wir diese zwei Komponenten. Das eine ist, meistens bringen Mitarbeiter in den Befragungen Ergebnisse, die besser sind als das Management das erwartet, weil ich aufgrund dessen, dass ich, wenn ich mich nicht entschieden habe, schon den Arbeitsplatz zu verlassen, mir ein Stück weit Dinge auch schön rede. Das heißt, Antworten oftmals besser sind als meine tatsächliche, Klammer auf, was ist tatsächlich, Klammer zu, Wahrnehmung der Umstände. Das ist das Geringere. Ein zweites Problem ist, und das hast du jetzt teilweise angedeutet, und warum gerade jetzt in turbulenten Zeiten so etwas wie Informationseinholen und Befragen ganz besonders wichtig ist, man muss irgendwie auch darauf reagieren. Also vielfach sind ja MitarbeiterInnenbefragungen, MitarbeiterInnenzufriedenheitsbefragungen, einmal dieses Manko, dass man das erhebt, dann sagt das Management, ist eh nicht so schlecht, wie wir es erwartet haben, und jetzt tun wir weiter wie bisher. Das ist so die, seid ihr da dabei in der Begleitung, oder wie nimmst du das wahr mit der viel größeren Erfahrung? Passiert dann auch irgendetwas, weil Mitarbeiter sind in der Regel noch frustrierter, wenn sie befragt werden, und dann passiert genau gar nichts.
Ja. Also da haben wir natürlich einige Komponenten, die genau dem Rechnung tragen. Das eine ist, bei uns gibt es das For-All-Prinzip, so nennen wir das. Es müssen alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, an der Befragung teilzunehmen. Das heißt, es darf vom Unternehmen her niemand ausgeschlossen werden. Das ist einmal ein ganz wichtiger Faktor. Ich darf jetzt nicht sagen, dort gibt es eine Abteilung oder einen Bereich, die sind kritisch, das weiß ich, die befrage ich einfach nicht. Ganz wichtig. Das zweite ist, es ist immer eine Great Place to Work Befragung, die auch so aussieht wie eine Great Place to Work Befragung. Das heißt, es ist eine externe Befragung, die auf unseren Servern läuft, wo es wirklich viele Möglichkeiten gibt, die Mitarbeitenden ziehen können, falls sie unter Druck gesetzt werden, falls sie sich nicht neutral behandelt fühlen, sich nicht anonym genug behandelt fühlen und so weiter. Also da sind wir top. Und deswegen sind auch die Rücklaufquoten gegenüber eigenen Befragungen unfassbar viel höher. Also manchmal so einstellige Prozentsätze, wenn man selbst intern befragt, versus ganz hohe zweistellige, wenn man über uns befragt. Dann, dass ich jetzt nicht den Faden verliere.
Das Vertrauen in solche Instrumente natürlich davon lebt, dass sie dann auch als handlungs-, entscheidungs- und führungsrelevant wahrgenommen werden.
Genau.
Wenn Manager, Top-Manager das weghecheln und wegatmen, dann
zerstört das. Auch wenn rauskommt, ich bin jetzt, gehört zu den Best Workplaces, ich brauche jetzt eh nichts mehr machen. Also das wäre ja schlimm.
Das wäre fatal. Passiert Ganz im Gegenteil. Also umso besser die Unternehmen, umso mehr tun sie auch, um dran zu bleiben. Fortlaufend, ja. Es gibt bei uns kaum Einjahresverträge, also das Mindeste sind 3-Jahresverträge. Es gibt viele Unternehmen, die Top-Unternehmen wie Willhaben, die sich wirklich seit Jahrzehnten befragen lassen, bleiben dran. Und es gibt auch von uns eine Systematik, die das unterstützt. Und da kommt jetzt bald noch was Neues raus, das erzähle ich gleich. Aber es gibt diesen sogenannten Culture Coaching Call. Wir machen kein Consulting und das ist mir ganz wichtig, weil ich Consulting in dem Zusammenhang nicht so ganz compliant finde. Ich freue mich nicht, ob ein Ergebnis gut oder schlecht ist und will dann danach irgendwas verkaufen, sondern ich sage einfach, was ist und werte das nicht. Denn immer mein Lieblingsbeispiel, die Remunerationsfrage, es kann ja auch bedeuten, dass ich nicht bei den Top-Gehältern mitmischen will. Das hat ja manchmal auch einen Grund aus der Geschäftsführung oder aus der Strategie heraus. Deswegen möchte ich das nie werten. Wir können sagen, wir messen gegen einen Benchmark, wir messen gegen den Durchschnitt in Österreich, wir messen gegen andere Unternehmen, vielleicht in der gleichen Branche. Wir haben ja wahnsinnig viele Benchmarks, Tausende, die wir ziehen können. Was immer dabei ist, ist der gegen die 50 Besten in Österreich. Allein dadurch kriegt man schon irrsinnig viel Information, wie man denn dasteht. Und da ist es oft so, dass gerade bei der Remunerationsfrage zuerst einmal, hoppala, wir sind ja gar nicht so gut, dann korrelieren wir das mit anderen Fragen, Sozialleistungen, Benefits, was auch immer, stellen das gegen einen Branchendurchschnitt und oft ist es dann so, ah, wir sind ja eigentlich ganz schön gut. Also das machen wir schon, das nennen wir Coaching. Und danach gibt es natürlich einen großen Pool an sogenannten Businesspartnern, die unsere Systeme gut kennen, die dann kommen. Da habe ich nichts davon, da kriege ich keine Kickbacks, ganz wichtig. Will ich auch keine, auch wenn es mir oft angeboten wird. Es gibt ein Pool, da gibt es eine Website dafür für unsere Kundinnen. Da kann man sich die dann aussuchen, nach gewissen Kriterien. Dann arbeitet man mit denen und wir freuen uns darüber, wenn es sich nochmal verbessert. Das messen wir dann wieder mit. Und was jetzt neu kommt von uns diesen Sommer, also eh bald, ist die sogenannte Leaders Lens, heißt das. Das wird ein AI-gesteuerte Unterstützung sein, dass ich auf meine Rolle angepasst Handlungsempfehlungen bekomme, die auf die wirtschaftliche Performance einzahlen. Das heißt, ich sage, ich bin der CFO, ich habe die und die Abteilung, die und die Verantwortung, das System fragt mich, bis es soweit ist, zu sagen, und jetzt kriegst du von mir x, y viele Handlungsempfehlungen. Wir haben es gesehen, es ist unfassbar, weil es ja aus unseren Daten herauskommt. Über 30 Jahre, ein paar Millionen bis 20, 25 Millionen Menschen jedes Jahr befragt mit 60 Fragen. Da kann man sich schon vorstellen, das ist ein riesen Datenpool, wie in der Einleitung auch gesagt. Mhm. Und aus dieser Erfahrung und diesen auch Best Cases und dem ganzen Wissen, das da dahinter steht, gibt es dann diese Handlungsempfehlungen. Das geht dann in Richtung Consulting, macht aber nicht ein Mensch, sondern ist eine unabhängige Maschine.
Stichwort, also was mich da jetzt als Wissenschaftler total reizt und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Themenverfehlung ist, sind die Daten öffentlich zugänglich, natürlich anonymisiert. Das ist ja ein Riesenschatz und da beginne ich zu speicheln, wenn ich an das denke, was hier verfügbar wäre.
So einfach öffentlich zugänglich, nein. Es gibt gewisse Arten von Benchmarks, die wir in Studien, wir machen ja selbst sehr, sehr viele Studien, 6 im Jahr nur in Österreich und international, das sind das Hunderte, die wir publishen. Diese Daten kann man dann natürlich auch öffentlich haben. Das sind dann aber Endzustände oder analysierte und ausgewertete Daten, jetzt einfach auf den Datenpool zuzugreifen. Da müsste ich mal nachschauen, ob es in Amerika, dort wo die, also Amerika und Europa gibt es verschiedene Server, ob es da irgendetwas gibt für wissenschaftliche Arbeiten. Wahrscheinlich schon, aber das geht jetzt über mein Wissen hinaus.
Ich werde einen Antrag stellen.
Ja, sehr gerne.
Ich führe uns zusammen zu einem Thema ad hoc, nämlich zur guten Führung würde ich gern zurückkommen. Mit einer Wahrnehmung, so wirklich Michael, auch an den Wissenschaftler gesprochen, rein phänomenologisch. Bei den Veranstaltungen der vergangenen Monate habe ich wahrgenommen, also bei Panel-Diskussionen, bei Diskussionsveranstaltungen, dass das sozial Erwünschte der vergangenen 2-3 Jahre, nämlich ich bin ein empathischer Leader, wir führen unsere Menschen individuell empathisch und förderlich und forderlich, jetzt nimmer so durchgängig gesagt wird. Jetzt trauen sich die Leute wieder sagen, also bitte, wir streicheln unsere Mitarbeiter nicht zu Tode. Bei uns geht's um Performance. Also Führung braucht jetzt schon eine feste Hand, eine Klarheit. Schlagt da was wieder zurück, das Pendel? Schnallt dein Gummibandel zurück? Oder ist das Ausdruck des Drucks, unter dem Führung steht?
Für uns war das nie ein Ausschluss. Also eine klare Führung ist eine gute Führung. Ich weiß nicht, was die Menschen meinen damit, wenn sie sagen, zu Tode gestreichelt. Da habe ich keinen Zustand dazu.
Oder pampern, du weißt schon, oder in Watte packen.
Ja, wir haben
diese Formulierungen.
Wir haben als Grip-List to Work noch nie gesagt, dass das ein Soft-Factor ist. Wir haben nie gesagt, es geht um Feel-Good-Fluff. Wir haben nie gesagt, umso mehr du machst, umso besser ist es. Sondern es ist wichtig, etwas zu tun, das bei den Mitarbeitenden ankommt, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und nicht, dass ich sage, ich schätze dich wert, aber ich zeig's dir nicht. und die das jetzt sagen oder sich trauen zu sagen, die hatten vorher recht und haben jetzt recht. Also Führung muss klar sein, das hat nichts mit Härte, mit Autorität oder Hierarchien oder Kontrolle statt Vertrauen zu tun. Wir sagen immer, es ist wichtig zu vertrauen statt zu kontrollieren. Ich kann vertrauen und trotzdem viel einfordern. Das ist kein Widerspruch. Wenn ich klar sage, was ich haben will und dann aber vertraue, dass es passiert und erst wieder komme, wenn es nicht passiert und dann aber spreche, warum passiert es nicht, dann ist das genauso hart und klar, wie wenn ich von Anfang an hierarchisch aus einer Machtposition heraus sage, ich will das haben. Es wird sicher weniger passieren, wenn ich vertrauensvoll führe und Dinge klar formuliere, die ich gerne in meinem Unternehmen auch brauche, um die wirtschaftliche Performance aufrechtzuerhalten. Mhm. Am Ende des Tages geht es ja darum, wir machen ja alle, also natürlich gibt es Unternehmen, die jetzt nicht wirtschaftlich orientiert sind, aber das große Unternehmen ist wirtschaftlich orientiert, damit man auch Gehälter zahlen kann und damit sich auch alle wohlfühlen können. Das ist ja ein Kreislauf.
Ja, und leisten können. Ne?
Ich würde sagen, alle. Also auch, ich bin ja. Letztendlich müssen alle wirtschaftlich agieren. Bei der einen Seite geht es halt dann nur um die Kosten entsprechend in verträglichen Rahmen zu halten. Aber ich glaube, was die Führungsforschung hier ja seit mittlerweile 50 und 60 Jahren zeigt, ist, dass es immer diese beiden Dimensionen sind. Egal, was ich mir anschaue, ich habe immer diese Mitarbeiterorientierung und die Aufgabenorientierung, die von Bedeutung sind. Darüber hinaus die klare Kommunikation, das schlussendlich auch eine Vision haben. Also es ist nicht so, wie das angeblich Wranitzky oder Helmut Schmidt oder je nachdem, wie man das unterstellt, zuschreibt, Führungskraft, die eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Das ist eine böse Unterstellung an pragmatische Sozialdemokraten gewesen. In Wirklichkeit braucht es diese Vision und das ist etwas, das zeigt sich immer, immer wieder und was ich ja spannend finde und wird mich, ist ja, dass der Rest ist Diskurs, ne? Also der ändert sich immer und dann wird halt, wenn es kritisch wird, wird wieder stärker das Command and Order und Obedience betont und das heißt nicht wirklich, dass sie es machen. Ja, ich glaube, dass das Reden über Führung und das tatsächliche Agieren von Führung im Alltag, in Organisationen, nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben müssen. So Sachen wie zu Tode streicheln oder mit Wattebällchen bewerfen oder in Zuckerwatte einhüllen, allein das ist ja auch verräterisch im Hinblick auf die Sprachbilder, die verwendet werden. Da gibt es halt nur irgendwelche härteren Knochen, die das andere diskreditieren wollen, vice versa.
Ja, ich denke, bei der jüngeren Generation, Gen Z, wie auch immer man sie nennen will, bei den Young Talents, wie wir sie nennen, sehr viel breiter gefasst, ist das genauso wie jetzt rassistische Bemerkungen oder andere nicht mehr adäquate Formulierungen, kommt gar nicht gut an und dann wird man halt in ein Eck gestellt einer anderen Generation, die vielleicht jetzt nicht mehr modern ist und zählt. Damit kann natürlich in einem Unternehmen ganz ordentlich Schaden angerichtet werden. Und deswegen reden wir auch von guten Führungskräften und von welchen, die gerade am Weg dorthin sind. Die junge Generation spiegelt uns das ganz, ganz extrem. Und wir werden gut beraten sein, auf die Jungen zu hören, weil das ist halt unsere Zukunft. Und uns nach denen richten und die Systeme zu verändern, ist einfach auch ganz notwendig. Und das geht nie von heute auf morgen. Auch ein Great Place to Work entsteht nicht innerhalb von Sekunden oder ist kein Sprint, sondern das ist permanentes Arbeiten, sich permanent anzupassen, zu verändern an die Gegebenheiten. Und da ist Kommunikation das Um und Auf, um das durchzusetzen und umzusetzen.
Kommen wir noch einmal auf deinen Saga zurück, HR rettet Leben. Ich denke da gleich ans Schicksalsbusiness, aber eigentlich ist es, jetzt wo ich dazu höre, nicht so weit hergeholt, weil die Identitätsstiftung durch Arbeit, durch die Wirkung der Arbeit, ist massiv lebensbestimmend.
Absolut. Also jetzt abgesehen davon, dass wir ja viel Zeit in der Arbeit oder mit Arbeit verbringen, die hört ja selten auf, wenn man dann einfach jetzt seine Arbeitszeit beendet. Man denkt ja dann oft auch weiter drüber nach, diskutiert im Freundeskreis drüber, wie es einem geht im Unternehmen. Das passiert ja permanent. Arbeit oder der Arbeitsplatz oder die Arbeit ist ja viel, viel mehr im Leben vorhanden als jetzt nur in der Arbeitszeit oder ausschließlich in der Arbeitszeit. Deswegen ist dieses HR rettet Leben natürlich ein bisschen provokant oder überspitzt formuliert. Ich komme ja aus der Kommunikation. Aber es ist auch wirklich so, dass HR hier eine Rolle hat, die wir nicht unterschätzen dürfen. Nämlich diese Verbindung aufzuzeigen in wirtschaftlich basierenden Systemen, wie Menschen, Wertschätzung und wirtschaftliche Performance Hand in Hand gehen sollen. Wie das zusammenpasst, das ist einfach in der HR nicht so gesehen worden. Das gibt man in die CEO, C-Level-Führung, aber genau deswegen können eben die HR-lerinnen dorthin, damit das berücksichtigt wird, weil die wissen, wie das geht. Und die sind oder sollten auch sehr neutral dem gegenüber sein, das auch aufzeigen zu dürfen. Als CFO habe ich eine andere Aufgabe. Da schaue ich, dass die Bücher stimmen, dass die strategische Ausrichtung einer wirtschaftlichen Gebarung von der Zahlenfunktion her passt. Ich schaue auf die Ausgaben, ich schaue auf die Einnahmen und diese Dinge. Ich muss jetzt nicht unbedingt, schlaue CEOs machen das auch, auf die Menschen schauen, aber der wird dann die HR-lerin vielleicht fragen, wie das zusammenpasst. Und das ist ja immer eine Teamarbeit. Das ist ja, also ich bin ein Einzelunternehmer.
Ja. Naja, wir haben noch gar nicht ausgesprochen, dass der Arbeitsalltag heute ein anderer ist als vor, was ist ja, vor Corona, sagen wir mal so. Das ist oft so ein Benchmark. Einige Errungenschaften sind uns ja geblieben. Die flexiblen Arbeitsorte, auch wenn Arbeitgeber jetzt in manchen Teilen sagen, sie haben wieder das Heft in der Hand, Arbeitgebermarkt, juhu, wird wahrscheinlich nicht so bleiben entlang der demografischen Kurve. Trotzdem, was sich getan hat nach diesen Jahren der Rezession, ist schon Druckerhöhung, Arbeitsverdichtung, da bin ich noch überhaupt nicht bei der KI. Das ist ja auch HR-Business, oder?
Absolut. Also hier ist sehr, sehr viel passiert. Wir beobachten, dass gerade die Arbeitsverdichtung enorm gestiegen ist durch Calls oder durch das Online-Sein. Wenn ich jetzt zusammensitze in einem Meetingraum, da vergehen einmal ein paar Minuten mit Smalltalk, mit dem Kaffee holen.
Das ist schon super, ein bisschen Social Clearing, ja, ist ja das toll.
Oder wichtige Funktion. Jetzt, ja. Das ist beide wohl ein großes Problem, dass das wegfällt. Aber,
ja. Genau. Aber es ist so, man steigt in einen Call rein und da geht es gleich los und wenn er aus ist, ist er aus und dann beginnt der nächste und ich springe von einem Call in den nächsten, das ist eine höhere Arbeitsdichte. Die Jungen wachsen in diesem Arbeitsumfeld auf und die brauchen gar nicht nachdenken, wie das früher war. Jetzt ältere Generationen, so wie meine, die merken einen Unterschied, die merken das gar nicht. Das ist so wie der Frosch im Wassertopf, nicht? Wenn die Temperatur langsam steigt, springt er erst ganz am Schluss heraus. Die merken das früher und wehren sich auch dagegen, aber das ist ein wirklich richtiges Wehren. Wenn sie nämlich keinen Sinn sehen, wenn sie überfordert sind, dann reden die drüber, weil das ist ihr Arbeitsalltag, in den die einsteigen. Die kennen den anderen nicht. Früher war es anders. Hätte ich doch was gesagt, dann wäre es anders geworden vielleicht. Das passiert jetzt komplett anders. Und deswegen prallen auch diese Generationen, so wie andere auch, gerade in diesem Punkt ganz stark zusammen. Und deswegen werden auch die Jungen oft als sie sind faul tituliert, was ja überhaupt nicht stimmt.
Aber das müsste sich doch auch in diesen Vertrauenswerten niederschlagen. Weil also gerade diese Verdichtung, dieses Wegfallen dieses Smalltalks, ja. Also wir wissen aus der Sozialpsychologie, dass das einer der vertrauensbildendsten Faktoren überhaupt ist, bevor man Sache redet, zuerst einmal sich ein bisschen auszutauschen über das Wetter, über gemeinsame Freunde, warst du dort schon, warst du da schon, was magst du im Urlaub. Das schafft Vertrauen. Wenn diese Zeiten wegfallen durch technologische Veränderungen unseres Kommunikationsverhaltens, müsste sich das doch eigentlich in sinkenden Vertrauenswerten dem Unternehmen gegenüber, der Führung gegenüber, niederschlagen. Oder?
Wenn die Führungskräfte das nicht mit anderen Aktionen kompensieren, ja, definitiv, dann sieht man das eindeutig. Hat aber jetzt mit der Technologie nichts zu tun, sondern mit dem Führungsstil. Wenn ich meine Mitarbeiter nie frage, wie es ihnen geht, und das auf einer sehr individuellen Ebene, dann werde ich das in jeder Befragung sehen. Das liegt aber dann an der Führungskraft, weil ich kann genauso auch nach einem Online-Termin, der halt sehr verdichtet ist, einmal Team-Events installieren, mit Menschen reden, ihnen auf der individuellen Ebene Aufmerksamkeit schenken. Deswegen sagen wir auch immer ganz, ganz banal, bitte, danke, du warst toll. Einfache Sätze, die wirklich nichts kosten, sind oft ein Riesenhebel und werden mittlerweile durch diese Digitalisierung, durch das nicht mehr Zusammensitzen mehr vergessen als früher. Das stimmt definitiv, das sehen wir auch. Aber das wissen die guten Führungskräfte alle.
Es war halt ja gar nicht so schwer.
Es ist nicht so schwer, genau.
Hast du uns bitte ein paar konkrete Beispiele mitgebracht? Mhm. Wie machen Organisationen XY, Unternehmen XY das, wenn sie es wirklich gut machen? Ja. Vielleicht kann man da was nachmachen.
Ja, also ich nehme vielleicht ein paar heraus, die man auch wahrscheinlich kennt. Ich beginne vielleicht bei einem lieben Kunden von uns, Biogena Group. Biogena ist ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ein Health-Unternehmen, das wirklich viel tut dafür, dass die Menschen gesünder sind. Und die sind auch ein wirklich herausragender Arbeitgeber über viele, bald schon Jahrzehnte. Und die sagen, dass Produktivität nicht erst durch Druck entsteht, sondern Menschen leisten mehr, wenn sie Sinn erleben, wenn sie Vertrauen spüren, wenn sie Zugehörigkeit erfahren und Orientierung bekommen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig und die haben ganz, ganz starke Umsatzzuwächse, so über 30% in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld. Und da ist diese Klarheit, der Fokus und die Energie ein ganz, ganz wesentlicher Unternehmensbestandteil. Und das geht von der Top-Führung aus. Das ist ein CEO, Eigentümer, der Albert Schmidbauer, der das auch wirklich vorlebt, mit seinem Team, in dem Fall mit seiner Frau. Und er bedankt sich auch immer bei seinen Kindern, die ihm da Energie und Kraft schenken. Also das ist sehr, sehr menschlich. Und das ist ein Riesenunternehmen mit ein paar hundert Millionen Euro Umsatz mittlerweile. Ganz, ganz toll. Anderes Unternehmen, komplett andere Branche, Simmercheck.
Reinigung.
Unter anderem auch Reinigung, so kennt man sie. Die machen ja viele, viele andere Dinge auch, von der Hausverwaltung bis zu Gastronomie, alles Mögliche. Und dort ist es so, dass wirklich das Team, das Zuhören, das Menschliche, und das sind so viele verschiedene Nationen und so viele unterschiedliche soziodemokratische Verschiedenheiten bei den Menschen dort, das sind ja insgesamt mittlerweile über 10.000 Mitarbeiter, das ist ein Riesenunternehmen, Eigentümer geführt. Also da sind wir Jack, unfassbar starke, tolle Frau, die sich selber dafür einsetzt, dass diese Befragung stattfindet. Der HR, die unglaublich kompetent, die Sigrid Fahrer und die Zeit Bauer, die beiden fahren wirklich im ganzen Land herum, reden mit den Menschen, schauen, was passiert. Und die haben am Anfang gedacht, sie sind gar nicht so ein guter Arbeitgeber. Also dabei ist das Umgekehrte. Die
Na, auch weil das Image ja ein bisschen drückt und lastet, ja, aber wahrscheinlich. Das ist
großartig. Weil sie so viele verschiedene haben und gesagt haben, das kann man ja gar nicht schaffen, alle glücklich zu machen. Die sind im zweiten Jahr unter den besten Arbeitgebern in Österreich gekommen. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Drittes Unternehmen, dann bin ich schon am Ende. Außer ihr wollt mehr, ich habe viele tolle Unternehmen. Es ist Bosch Siemens, also BSH Hausgeräte. Dort geht es darum, dass die Identifikation mit dem Unternehmen irrsinnig hoch ist. Also das sind wirklich die Menschen, die dort zur Arbeit gehen, die machen das gern.
Das ist der Werksstolz, das hast du ganz am Anfang gesagt.
Genau. Das war früher noch weiter verbreitet.
Ja, genau, das ist und dort ist das immer noch so. Das ist auch einer der besten Arbeitgeber, die wir haben, machen das in mehreren Ländern natürlich. Sicher ein ganz schwieriger Markt, weil natürlich aus Asien da ganz große Konkurrenz reinkommt. Aber die Menschen dort, die haben so einen Einsatz. Und das bringt dann natürlich wieder eine ganz andere Produktivität, die man in Europa ja oft vermisst, gegenüber Asien zum Beispiel. Ja, da wissen wir ja, dass jetzt aufgrund von anderen Umständen viel mehr und viel, viel intensiver gearbeitet wird. Aber wenn jetzt ein Unternehmen das richtig macht und gescheite Werte vorgibt und tolle Führungskräfte hat und eine starke HR, und das haben die, auch übrigens Frauen in der Führung, sehr viele Frauen in der Führung, jetzt ist es wieder ein gemischt, genauso toll. Das hat eine irrsinnig hohe Arbeitgeberattraktivität und das ist fast wie eine Familie, obwohl ich das Wort im Zusammenhang mit Unternehmen sehr, sehr selektiv verwende. Aber die
Michael
sagen das
auch, selber. Ja. Ich sehe ihn gerade, genau. Beschreibe die Mimik.
Ja, ja. Aber dort ist es so.
Gott sei Dank ist seine Organisation was anderes als Familie.
Aber die feiern gemeinsam Geburtstag, die machen wahnsinnig viel, was eigentlich so Familienbetriebe eigentlich, und das sind Riesenunternehmen auch. Ja. Mhm. Also ganz toll.
Dankeschön. Ich weiß, wir wollen nicht aufhören. Wir müssen aber jetzt sozusagen zu einem Abschluss kommen für diese Folge. Ich habe eine Abschlussbitte an dich, lieber Jörg. Schickst du eine kurze Sprachnachricht? Ich weiß nicht, ob du das machst via WhatsApp. Ich mache das total gerne. Haben mir meine Kinder beigebracht. Ich soll nicht schreiben, ich soll drauf sprechen. Bitte mache ich jetzt. Schickst du bitte eine kurze Sprachnachricht an die Zukunft der Arbeit?
An die Zukunft der Arbeit. Die sehr, sehr weiblich dominierte HR-Zukunft, an die richte ich mich, habt bitte das Selbstvertrauen, das euren Leistungen entspricht. Wir haben so starke Frauen und auch Männer im HR in Österreich. Traut euch in die Führungsriegen hinauf, gebt den Unternehmern die Strategie, die Ausgewogenheit der Menschlichkeit und der wirtschaftlichen Performance stärkt, dann werden wir in Österreich, in Europa wieder auf einen wirtschaftlichen Aufschwung hoffen können.
Dankeschön, das war sehr schön.
Ja, vielen Dank, Jörg Spreitzer. Great place to work.
Dankeschön.
Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.